Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
So we followed the president's orders.
Er hat nur das gemacht, was der Präsident wollte. Gordon Sondland, einer der spannendsten Zeugen in den Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Ja, Sondland, der wurde mit Spannung heute im Kongress in Washington erwartet. Er ist US-Botschafter bei der EU und er belastet den Präsidenten ziemlich stark, sagt Donald Trump hätte die persönlichen Interessen über die des Landes gestellt in der Ukraine-Affäre. Welche Reaktionen gibt's darauf und was hat Sondland noch gesagt? Das klären wir heute mit unserem Korrespondenten in Washington. Außerdem geht es bei uns um Sonar. Sonar, mit Z geschrieben vorne, ist ein Personalbewertungssystem, das zum Beispiel bei Zalando zum Einsatz kommt. Mitarbeiterinnen bewerten Mitarbeiter und andersrum Vorgesetzte dann wieder andere Kollegen. Die Humboldt-Universität Berlin hat sich das System mal angeschaut.
Es erzeugt auf jeden Fall einen riesengroßen Arbeitsdruck, weil man permanent das Gefühl hat, dass immer irgendjemand da ist, der die eigene Arbeitsleistung bewerten kann.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen bei Sonar einen speziellen Score, der auch über Beförderung und auch das Gehalt entscheiden soll. Wir klären, welche Kritik es daran gibt. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt heute, liebe Leute, lasst das Aluminium weg, wo es geht, wenn ihr bisher den Fisch mit Zitrone im Bauch in Alufolie gepackt habt. Und dann in den Ofen oder auf dem Grill, dann war das nicht unbedingt so gesund.
In vielen Rezeptbüchern steht halt zum Beispiel noch drin, wenn Sie jetzt Fisch zu Hause zubereiten im Backofen, dass Sie den schön salzen und mit Zitrone säuern und dann in Aluminiumfolie einwickeln und in den Ofen legen sollen. Und das ist was wir nicht empfehlen würden.
Das sagt Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung, wo neben dem Fisch in Alu noch überall Aluminium drin ist und was es genau in unserem Körper macht, auch das klären wir heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ist Showtime angesagt auf fast allen News-Kanälen in den USA und auch hier einer der wichtigsten, vielleicht wichtigsten Zeugen sagt aus in den Voruntersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland. Ein Name, den Donald Trump sicher kennen dürfte. Gestern war er sich mit einem Zeugen nicht ganz so sicher. Oberstleutnant Alexander Windman hat gesprochen. Windman hat das Telefonat, um das es hier geht in der Ukraine-Affäre zwischen Trump und Zelensky mitgehört. Er war anwesend und Trump sagt:
I don't know Windman. I never heard of him. I don't know any of these people.
Unser Korrespondent in Washington ist Thorsten Teichmann. Thorsten, Gordon Sondland, ist der Trump ein Begriff?
Also der wird ihm ein Begriff sein. Das ist schließlich einer der wichtigsten Spender gewesen für seine Inauguration, für seine Amtseinführungsfeier. Der hat über 1 Million gegeben und hat dafür im Gegenzug einen Job bekommen als US-Botschafter bei der Europäischen Union. Aber dieses Spiel, was Trump da betreibt, indem er sagt, ich kenne den gar nicht, das hat natürlich auch Methode, indem er zeigen möchte, diese Menschen sind doch ganz unwichtig und es hat nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.
So, die Anhörung läuft jetzt noch, während wir sprechen. Es gab aber schon das erste Plädoyer von Sondland. Die Erwartungen waren auch hoch, was ihn angeht. Was hat er ausgesagt?
Er hat deutlich gemacht, dass jedem klar gewesen sein muss, dass es eine Verbindung gab zwischen Militärhilfe für die Ukraine und einer möglichen Einladung des ukrainischen Präsidenten Zelensky ins Weiße Haus mit einer Erklärung der Ukraine, dass man neue Ermittlungen aufnehmen will. Ermittlungen einmal in eine Firma, die heißt Burisma. Da hatte der Sohn von Ex-Vizepräsident Biden gearbeitet und zum anderen noch einmal in die Wahlen 2016 und die Frage, ob die Ukraine versucht hat, Donald Trump zu verhindern. Das hat er so gesagt und hat ergänzt, das war klar, auch wenn Trump, wenn der Präsident es nie ausdrücklich gesagt hatte. Das heißt, es gab nie die Anweisung des Präsidenten an Sondland, aber jedem sei es klar gewesen und nicht nur ihm, sondern zum Beispiel auch Außenminister Pompeo.
Wenn man das eben jetzt so hört, dass US-Präsident Donald Trump die persönlichen Interessen über die des Landes gestellt hat, was ändert das jetzt grundlegend, diese Aussage an der Situation?
Ja, also es ändert insofern für die Demokraten etwas, als dass das hier wirklich ihr wichtigster Kronzeuge ist. Er ist ja auch kein Gegner von Trump, sondern er ist ja von Trump dort eingesetzt worden und hat Trump unterstützt. Das ist den Demokraten hier ganz wichtig, immer wieder zu betonen in dem Zusammenhang. Und sie sehen ihre Vorwürfe gegenüber dem Präsidenten hiermit bestätigt. Die Republikaner Amerikaner dagegen sind nach wie vor der Meinung, das, was Sondland hier sagt, das sind Spekulationen. Er ist davon ausgegangen, dass der Präsident das will, hat es aber vom Präsidenten nie selber gehört. Und deswegen könne man das gar nicht für ein Amtsenthebungsverfahren heranziehen. Also eine sehr unterschiedliche Auslegung von dem, was gerade in Washington passiert.
Und die Taktik der Republikaner ist weiterhin, das auszusitzen?
Die Taktik der Republikaner ist, glaube ich, weiterhin formal zu argumentieren und auf keinen Fall sich aufs Inhaltliche einzulassen, weil es dann sehr dünn für sie wird. Und zum anderen, glaube ich, setzen sie darauf, dass die Demokraten nach den Aussagen jetzt wahrscheinlich eine Abstimmung anstreben im Repräsentantenhaus, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird. Das findet dann im US-Senat statt. Das ist die zweite Kammer im Kongress und dort haben die Republikaner die Mehrheit und können letztendlich eine Amtsenthebung mit ihren Stimmen immer verhindern.
Thorsten, wir haben heute darüber diskutiert, ob das alles, was da gerade passiert, das ist ja in der Öffentlichkeit, auf den News-Kanälen ein Ausschlag macht für die Amerikanerinnen und Amerikaner, was auch die Beliebtheit von Donald Trump oder die Republikaner angeht. Was ist da deine Meinung?
Also ich habe gestern eine Umfrage gesehen, in der hieß es, die Leute haben eigentlich schon entschieden, wie sie darüber denken und sie lassen sich von den öffentlichen Anhörungen jetzt nicht mehr beeinflussen. Und das heißt, eine Mehrheit der demokratischen Anhänger ist für eine Amtsenthebung und eine Mehrheit der Republikaner, die deutliche Mehrheit der Republikaner, ist dagegen. Und solange die republikanischen Anhänger ihren Abgeordneten, ihren Senatoren sagen, wir sind dagegen, werden die Senatoren sich nicht anders entscheiden und werden mit ihrer Mehrheit im Senat eine Amtsenthebung immer verhindern.
Der EU-Botschafter der USA, Sondland, hat bestätigt, dass Präsident Donald Trump eine Militärhilfe für Kiew von gewünschten Ermittlungen gegen seinen Rivalen Biden abhängig gemacht hat. Sondland gilt als einer der wichtigsten Zeugen im Impeachment, in den Vorermittlungen zum Impeachment-Verfahren und hat heute ausgesagt. Informationen waren das von Thorsten Teichmann, unserem Korrespondenten in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung will, dass wir gesund und gut leben. Und hat sich jetzt angeschaut, wie viel Aluminium wir eigentlich so aufnehmen. Der Appell heute, lasst das Aluminium weg, wo es geht, zum Beispiel in den Deos. Weil wir im Alltag offenbar oft den Aluminium-Grenzwert überschreiten, also als Höchstmenge das, was empfohlen ist, reißen. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Wie kommt denn Aluminium überhaupt in unseren Körper rein?
Also wenn wir jetzt mal auf die Deos gucken, da sind es die sogenannten Antitranspirantien in Deo-Rollern und Sprays, die gezielt die Schweißproduktion hemmen, also sie nicht nur überdecken, weil Aluminiumsalze da drin sind. Und da steht dann auch auf der Verpackung drauf, okay, Aluminiumsalze sind enthalten. Aluminium steckt aber auch in ein paar anderen Kosmetikprodukten drin, zum Beispiel in Zahnpasta, die Zähne aufhält und auch in manchen Lippenstiften und Sonnencremes. Da kommt Aluminium über die Haut oder Schleimhaut eben in unseren Körper. Wir nehmen aber auch recht viel Aluminium auf, zum Beispiel übers Essen, weil es einfach in vielen Lebensmitteln und im Trinkwasser natürlicherweise schon enthalten ist. Aber zum Teil eben auch, weil es noch zusätzlich verpackt ist in Aluminium.
Weil Dinge eben in Alufolie eingepackt ist oder warum?
Ja, genau. Also in Alufolie oder auch diese Alubehälter oder die du mitnimmst beim To-Go-Essen oder Aluschalen beim Grillen. Und das ist etwas, wovon der Toxikologe Thomas Tietz vom Bundesinstitut für Risikobewertung, der jetzt an der aktuellen Untersuchung beteiligt war, ganz klar abrät.
In vielen Rezeptbüchern steht halt zum Beispiel noch drin, wenn Sie jetzt Fisch zu Hause zubereiten im Backofen, dass Sie den schön salzen und mit Zitrone säuern und dann in Aluminiumfolie einwickeln und in den Ofen legen sollen. Und das ist was, was wir nicht empfehlen würden. Weil gerade bei sauren und salzigen Lebensmitteln und dann auch noch bei hohen Temperaturen wird sehr viel Aluminium aus der Alufolie rausgelöst und kann dann eben in das Lebensmittel übergehen und mitgegessen werden. Das würden wir also nicht empfehlen.
Und genauso solltest du eben dann auch nicht den Feta mit Tomaten im Sommer in Alufolie auf den Grill legen oder das marinierte Gemüse oder den
Fisch, Entschuldigung, Verena, ich muss mal ganz kurz fragen. Also der Fisch muss in Alu rein. Die Forelle muss im Bauch gefüttert werden mit Zitrone, mit Limette, mit allem Möglichen und dann in Alu verpackt. Wie soll ich denn sonst machen? Also ist es schlimm, wenn ich einen Fisch mal so mache?
Aufs Backblech legen.
Dann wird er ja trocken.
Dann machst du einen Deckel drauf.
Kann ich einen Fisch so essen? Nur ganz gut, damit
doch,
wir hier keinen Alarm...
Du kannst natürlich einen Fisch so essen. Aber wenn du halt regelmäßig so kochst und brätst und backst, dann solltest du halt wirklich darauf achten, dass gerade wenn also hohe Temperaturen und Säure und Salz zusammenkommen bei Lebensmitteln, dann sollte man die eigentlich von allem fernhalten, was Alufolie irgendwie
was
enthält.
Was ist mit Joghurtdeckel ablecken?
Die große Frage. Haben wir uns alle immer früher schon gefragt, so, oh, darf ich das oder darf ich das nicht? Also, Entwarnung, Joghurt oder auch hier Puddingdeckel, in Sachen Aluminium unbedenklich. Die sind nämlich auf der Innenseite mit Kunststoff beschichtet, damit das Aluminium eben nicht rausgelöst wird, in das Produkt übergehen kann. Also den kannst du wirklich ganz unbesorgt abschlecken. Ich lasse meinen Hund den übrigens immer ablecken. Der hat auch noch keine Probleme. Und auch Getränkedosen aus Aluminium, die sind innen beschichtet, deswegen kann da auch kein Aluminium übertreten.
Können wir nochmal klar bekommen, warum zu viel Aluminium eigentlich schlecht ist für den Körper?
Also, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat sich sehr viele Studien dazu angeschaut und Aluminium ist zwar jetzt nicht akut giftig, wenn du größere Mengen aufnimmst, denn ein großer Teil wird von gesunden Menschen einfach über die Nieren direkt wieder ausgeschieden. Trotzdem kann sich ein Teil vom Aluminium im Körper anreichern, in Knochen, in Muskeln, in Organen und auch im Gehirn und dann bleibt es da ziemlich lange drin und Studien zeigen, dass zu viel Aluminium, das im Körper angereichert ist, wirklich negative Folgen haben kann, zum Beispiel fürs Nervensystem, für Knochen oder auch für Nieren.
Was ist mit Krebs? Kann der auch in irgendeiner Art und Weise entstehen, wenn ich zu viel Aluminium aufnehme?
Ja, das ist immer diese Geschichte, ne, dass Frauen eventuell eher Brustkrebs bekommen, wenn sie Deos mit Aluminiumsalzen verwenden. Aber für diesen Zusammenhang gibt es offensichtlich keinen Nachweis, sagt Toxikologe Thomas Tietz.
Es wird immer wieder diskutiert, dass Aluminium für Brustkrebs verantwortlich sein soll, also vor allem eben die Antitranspirantien. Dafür gibt es bisher keine Belege. Auch wir haben jetzt nach Auswertung aller Studien, die verfügbar sind, keine Belege dafür gefunden.
Allerdings sagt Thomas Tietz auch, dass es noch weitere Studien braucht, um da mehr Sicherheit und Klarheit zu bekommen.
Aber zur Sicherheit ist es auf jeden Fall besser, halten wir fest, es zu vermeiden, wo es geht.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich nicht so schwer. Am besten Alufolie wirklich aus deinem Haushalt verbannen, auch wenn du so gerne den Fisch darin brätst, Dilo. Okay. Lieber Frischhaltefolie nehmen, vielleicht jetzt nicht im Ofen, aber so, wenn du irgendwas in den Kühlschrank stellst. Oder sowieso irgendwas, was keinen Müll macht. Dann auch keine unbeschichteten Aluschalen verwenden. Wenn du Campinggeschirr hast aus Alu, das ist übrigens auch nicht so doll. Da solltest du auch nichts, was irgendwie sauer und salzig ist, irgendwie drin zubereiten, weil es unbeschichtet ist. Und wirklich das aluminiumhaltige Deo weglassen, das empfiehlt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Dann bist du in einem sehr sicheren Bereich, was die Menge von Aluminium angeht, die du so aufnimmst.
Zu viel Aluminium in unserem Körper ist nicht gut. Deshalb sollten wir zusehen, es nicht unnötig aufzunehmen, sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, es gibt gerade viel Aufregung um diesen Mann hier.
I am so fucked off. I am so fucked off.
Dieser schlecht gelaunte Mann heißt Roger Hallam. Er ist der Gründer von Extinction Rebellion, der Klimaschutzbewegung, die radikaler ist als zum Beispiel die Fridays for Future. Und jetzt hat Roger Hallam was gesagt, was vor allem in Deutschland für großen Wirbel sorgt, nämlich in einem Interview mit der Zeit den Holocaust kleingeredet. Matthias Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion jetzt bei mir. Wir schauen uns das an. Was hat er genau gesagt?
Also Roger Hallam hat gesagt, dass er den Holocaust für ein fast normales Ereignis hält. Und zwar, so hat er es gesagt, weil es Völkermorde in den letzten 500 Jahren immer wieder gegeben habe. Und deshalb sei der Holocaust eben auch nur, wie er das nennt, another fuckery in human history. Also auf Deutsch ungefähr so viel wie ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte.
Und jetzt wird ihm vorgeworfen, Antisemit, Judenhasser zu sein, oder wie ist es?
Ja, unter anderem, genau. Also die Aufregung ist vor allem bei Twitter heute ziemlich groß. Aus der rechten Ecke kommt da ganz viel. So Leute, die halt schreiben, ach guck, jetzt ist da dieser linke Klima-Umwelttyp, der ist also auch Antisemit und sowas. Aber auch eben viele andere sind ziemlich schockiert über das, was Roger Hallam da von sich gegeben hat. Außenminister Heiko Maas hat heute auch schon getwittert, ziemlich empört und geschrieben, Jüdinnen und Juden industriell zu ermorden und ausrotten zu wollen, das sei wirklich einzigartig unmenschlich.
Was sagt seine Bewegung selbst? Das ist ja spannend. Extinction Rebellion, haben die sich geäußert?
Die haben sich geäußert und die Bewegung hat sich ziemlich schnell von ihrem Gründer distanziert, also jedenfalls die deutsche Gruppe von Extinction Rebellion. Sie hat gesagt, dass sie die Aussagen von ihm unmöglich findet. Die Gruppe sei aber eben auch dezentral organisiert weltweit und sie sagen eben, Roger Hallam spreche nicht für sie, für die deutsche Extinction Rebellion und er sei bei ihnen jetzt auch nicht mehr willkommen.
Wenn man diesen Mann jetzt noch nicht so kennt, ist das das erste Mal, dass Roger Hallam mit so einem Interview auffällt?
Nein, also er hat schon öfter Sachen gesagt, die grenzwertig sind oder vielleicht sogar ein bisschen drüber hinausgehen. Zum Beispiel im Februar, da war er bei einer Veranstaltung von Amnesty International und hat das hier gesagt.
We are going to force the governments to act. If they don't, we will bring them down and create a democracy fit for purpose. And yes, Some may die in the process.
Also er sagt, wir werden mit unserem Protest die Regierungen zwingen zu handeln. Wer das nicht macht, der wird gestürzt. Und ja, es könne dabei auch Tote geben.
Da sagt er ja wirklich eindeutig und klar, wie er denkt.
Das macht er. Das hat ihm damals auch schon viel Kritik eingebracht. Übrigens auch damals schon aus der Extinction Rebellion Bewegung raus.
Ich würde jetzt mal so bewerten, dass es bei dieser Holocaust-Aussage irgendwie ein bisschen schwieriger oder uneindeutiger ist, wie das genau gemeint ist bei ihm. Also ist er einfach ein zynischer Typ, der alles kacke findet. Das kann man ja auch so darstellen. Oder ist er wirklich ein Antisemit? Oder kann es auch sein, dass er das einfach nur dämlich formuliert hat?
Ich glaube, man kann ihm, wenn man will, zugute halten, dass Teile der Aussage natürlich richtig sind. Also der Holocaust war, wie er sagt, natürlich nicht der erste Völkermord. Es war auch nicht der letzte Völkermord. Das hatte natürlich aber andererseits auch nie jemand behauptet. Mhm. Und sicher gab es schon viel Scheiß in der Menschheitsgeschichte. Es gab viele schlimme Verbrechen, die man irgendwie aber auch andererseits wieder nicht gegeneinander aufrechnen kann und die alle für sich einzigartig und einzigartig schlimm sind. Und dieses Kleinreden und Relativieren ist natürlich irgendwie immer schlecht. Also wir können uns nochmal erinnern an die Aufregung um Alexander Gauland von der AfD, der die Nazi-Diktatur damals als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet hat. Und wenn man so will, macht Roger Hallam von Extinction Rebellion hier ja im Prinzip genau das Gleiche, nur halt aus einer komplett anderen politischen Ecke raus.
Vielleicht ist es auch ein bisschen Masche. Das weiß man nicht. Der Gründer von Extinction Rebellion, Roger Hallam, hat den Holocaust relativiert und bekommt dafür viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Mathis Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion hat diesen Fall für uns analysiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Sterne für den Pulli, 3 Sterne für die Hose und 2 für den Kollegen im Büro. Was? Ja, beim Online-Modehändler Zalando. Da gibt es nicht nur Sterne für Klamotten, sondern auch ein internes Bewertungssystem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Die sollen sich per Software gegenseitig bewerten. Und dann gibt es am Ende einen Score und der kann auch über eine Beförderung und über die Höhe des Gehalts mitentscheiden. So stellt es eine Studie der Humboldt-Universität Berlin dar, im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Forscher haben mit Zalando-Mitarbeitern über dieses Bewertungstool gesprochen und sind da auf ziemlich heftige Kritik gestoßen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt mit den Einzelheiten zu dieser besonderen Personenbewertung.
So nah, vorne mit Z geschrieben. So heißt die Software, mit der sich bei Zalando Mitarbeiter gegenseitig bewerten können. In Form von kurzen Texten und mit Sternen, ganz ähnlich wie im Online-Shop. In der Studie der Hans-Böckler-Stiftung und einem Artikel auf süddeutsche.de sprechen einige Zalando-Mitarbeiter, auch Führungskräfte, über dieses Bewertungssystem. Und den meisten scheint das überhaupt nicht zu gefallen.
Es ist eine 360-Grad-Überwachung. Ich kann nicht einfach mal einen schlechten Tag haben.
Man muss die ganze Zeit gute Miene zum bösen Spiel machen, jeden ständig anlächeln. Das kann sich sonst alles rächen.
Ich finde so nah unmöglich. Eigentlich sind das Stasi-Methoden.
Stasi-Methoden beim größten Online-Modehändler Europas? Bei 5.000 von 14.000 Beschäftigten wird Sonar bei Zalando eingesetzt. Die Mitarbeiter bewerten damit die Leistungen oder das Sozialverhalten der Kollegen.
Es erzeugt auf jeden Fall einen riesengroßen Arbeitsdruck, weil man permanent das Gefühl hat, dass immer irgendjemand da ist, der die eigene Arbeitsleistung bewerten kann.
Das ist Sascha Christopher Geschke, einer der Autoren der Studie. Die Forscher haben 10 Zalando-Mitarbeiter und einige Experten interviewt. Das Bild, das dabei entsteht, sieht für den Modehändler nicht gut aus. Es ist die Rede von Überwachung, Kontrolle und einem Betriebsklima der Angst.
Sie müssen sich das so vorstellen, wenn der Chef einmal bis zweimal die Woche vorbeikommt und mal kurz guckt, was passiert eigentlich in der Produktionsebene, dann ist es ja eine ganz andere Bewertung, als wenn quasi eine Person, die quasi dieselbe Arbeitsrolle durchführt, direkt den ganzen Tag neben einem sitzt und quasi jeden Handgriff, den man selbst macht, eigentlich kennt.
Laut der Studie gibt es 2 unterschiedliche Bewertungsarten. Einmal das sogenannte Echtzeit-Rating, über das man jederzeit zum Beispiel den Typ am Schreibtisch nebenan oder aus der anderen Abteilung bewerten kann, allerdings nur mit dessen Einverständnis. Daneben gibt es 2-mal jährlich auch eine ausführlichere Evaluation. Ein Mitarbeiter nominiert dazu bis zu 8 andere Beschäftigte, die ihn beurteilen sollen, wobei Führungskräfte diese Auswahl mitbestimmen. Eine der befragten Mitarbeiterinnen sagt:
Es soll alles anonym sein, aber jeder redet darüber. Gib mir ein gutes Feedback, dann gebe ich dir auch eines.
Ein ausschließlich gutes Feedback scheint aber schwer möglich zu sein, denn derjenige, der bewertet, soll unter anderem 3 Stärken und 3 Schwächen des anderen angeben.
Jeder Kollege, der einen anderen Kollegen in dieser Evaluation bewertet, ist dazu gezwungen, auch drei Schwächen anzugeben. Ob er die sieht oder nicht, das ist völlig irrelevant.
Am Ende, wenn die Gesamtbewertung feststeht, teilt Zalando die Mitarbeiter dann in drei verschiedene Gruppen ein.
Top-Performer, Good-Performer und Low-Performer.
Und diese Gruppeneinteilung, sagen die Forscher, kann darüber bestimmen, wer befördert wird und wer wie viel Gehalt bekommt. Bei der untersten Stufe, den Low-Performern, gäbe es keine Gehaltssteigerung, auch keinen Inflationsausgleich.
Bei den Good-Performern, das wird denen quasi als eine Gehaltserhöhung verkauft. Da wird gesagt, okay, ihr kriegt 2-3% Gehaltserhöhung, was ja eigentlich nur der Inflationsausgleich ist, also eine Reallohnstagnation eigentlich.
Nur die Top-Performer, laut der Studie eine sehr kleine Gruppe, hätten die Möglichkeit, nennenswerte Lohnerhöhungen und Beförderungen zu bekommen. Und so, seit die Bewertungssoftware, kritisieren die Forscher auch ein Instrument, um Löhne niedrig zu halten. Zalando wollte weder den Berliner Forschern ein Interview geben, noch uns für diesen Beitrag. Das Unternehmen verweist aber auf ein offizielles Statement zur Studie. Demnach wurde die Einführung und Entwicklung der Software von Zalando-Betriebsräten mitbestimmt. Außerdem entlohne Zalando seine Mitarbeiter fair. Die Gehaltserhöhungen lägen deutlich über dem deutschen Mittel. Und laut einer aktuellen Umfrage unter den Beschäftigten würden 2/3 Zalando als guten Arbeitgeber weiterempfehlen. Auch in der Studie und im Artikel der Süddeutschen gibt es solche positiven Eindrücke der befragten Mitarbeiter.
Ich bekomme Feedback für meine Arbeit. Je besser es ist, desto besser ist meine Beurteilung. Das ist eine tolle Sache, wenn es die Firma gut lebt.
Der gleiche Mitarbeiter sieht aber auch Probleme.
Man beschützt seinen eigenen Bereich, statt zusammenzuarbeiten. Die Überwachung durch Sonar spielt dabei eine Rolle. Die Leute überlegen vor allem, wie wirke ich, statt an die Sache zu denken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist wirklich ein Geburtstagsjahr 2019. Was feiern wir nicht alles? 100 Jahre Demokratie, 100 Jahre Frauenwahlrecht, 30 Jahre friedliche Revolution, 70 Jahre Grundgesetz und auch die NATO feiert 70. In diesem Jahr das Verteidigungsbündnis wurde 49 gegründet. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der findet, es hat sich in letzter Zeit nicht so gut gehalten. Das Bündnis.
On a besoin de vérité. La pudibonderie ou l'hypocrisie, ça ne marche pas dans les temps qui courent.
Wahrheit muss her, sagt er, Zurückhaltung sei unangebracht. Damit erneuert er seine Aussage, dass die Allianz hirntot sei. Die NATO schafft es laut Macron nicht mehr, strategische Entscheidungen zu koordinieren. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagt dazu:
Ich stimme dem französischen Präsidenten zu, dass wir in Europa uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun. Aber wir wollen das nicht gegen die NATO, sondern wir wollen das mit der NATO tun.
Die NATO soll laut Heiko Maas mit einem Expertengremium reformiert werden. Heute wurde dieser Vorschlag diskutiert beim Treffen der NATO-Außenminister und Ministerin in Brüssel. Und wir sprechen darüber mit Claudia Major, NATO-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Abend, Frau Major.
Guten Abend.
Wie schätzen Sie den Vorschlag von Außenminister Maas ein?
Ich sehe den erstmal sehr positiv, nämlich als ein klares Zeichen, dass sich Berlin, dass sich die Bundesregierung der Dramatik der Situation und auch der Handlungsnotwendigkeit bewusst ist. Dass man also nicht einfach weiter so machen kann, sich nicht einfach durchwurschteln kann, sondern dass man das Problem angehen muss.
Warum ist es so dramatisch?
Weil die NATO militärisch eigentlich ganz gut funktioniert. Die hat sich seit 2014 und der Annexion der Krim militärisch neu aufgestellt, reformiert, die Streitkräfte reformiert, die Kommandostruktur reformiert, also sehr viel gemacht. Und gleichzeitig, obwohl es militärisch eigentlich ganz gut läuft, rumpelt es politisch enorm in der NATO. Und zwar einerseits aufgrund der transatlantischen Zerwürfnisse. Das heißt, es gibt zunehmend Unklarheit darüber, wie verlässlich die US-Zusagen zu Europas Sicherheit noch sind. Man hat doch zunehmend andere Wertvorstellungen, wie man die internationalen Beziehungen so einschätzt. Es gibt auch Probleme mit der Türkei, die sich mehr zu Russland zuwendet und in Nordsyrien einmarschiert ist. Das heißt, es gibt verschiedene politische Konflikte in der NATO, die man irgendwie zusammenbringen muss.
Aber wenn man sagt, man braucht ein Expertengremium, so wie es ja unser Außenminister macht, dann geht man ja auch davon aus, dass die handelnden Akteure eben keine Experten sind auf ihrem Gebiet.
Nee, ich würde das ein bisschen anders sehen. Ich glaube nochmal, dass es wirklich eine gute Idee ist, auf diese sehr harschen Worte von Präsident Macron zu antworten, zu sagen, okay, wir sehen, hier ist ein Problem, da müssen wir ran. Eine Expertenkommission kann ja auch jemand sein, der aus dem Alltagsgeschäft ein bisschen rausgeht und von außen drauf gucken kann und möglicherweise einen klareren Blick auf die Probleme hat. Das Problem, was ich ersehe, ist, inwieweit eine Kommission das grundsätzliche Problem der NATO lösen kann, nämlich, dass die Staaten zunehmend andere Sicherheitsinteressen haben. Das heißt, die Frage ist, fehlt es uns an der NATO wirklich an Abstimmungsmöglichkeiten oder fehlt es uns eher am Willen, sich abzustimmen?
Aber das geht ja wieder auseinander, wenn jedes Land andere politische Ziele hat.
Genau, also dass alle Länder andere Ziele haben, ist ja per se nicht schlimm und ist auch bei einer Allianz von 29 Staaten nicht wirklich überraschend. Die Frage ist, ob sich die Staaten zusammenraufen und ob sie glaubhaft nach innen in das Bündnis rein darstellen können, dass sie füreinander einstehen und ob sie das auch nach außen können, also gegenüber möglichen Feinden. Das ist die wichtigste Rolle der NATO, dass man politisch nach innen und außen vermittelt, wir stehen füreinander ein. Mhm. Und nur wenn dieses politische Bekenntnis klar und glaubwürdig ist, ist die NATO auch militärisch glaubwürdig. Denn so einem zerstrittenen Haufen würde man ja nicht abnehmen unbedingt, dass sie auch militärisch füreinander einstehen. Deswegen ist das Politische so wichtig.
Da gehen Sie jetzt davon aus, dass man eben klar definiert und alles für sich klar durchsetzt. Nun ist es ja aber mal so, dass Deutschland es nicht mal dieses 2%-Ziel schafft einzuhalten, nämlich 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Also wie soll dann da jetzt an anderer Stelle eine Klarheit kommen?
Also es ist in der Tat unglücklich, dass Deutschland sich nicht an das Ziel hält, das es selber unterschrieben hat. Die anderen Alliierten, die anderen NATO-Staaten sehen sehr wohl, dass sich Deutschland deutlich mehr engagiert. Also unser Verteidigungshaushalt ist etwa 10 Milliarden gestiegen in den letzten 5 Jahren. Deutsche sind auch bei den Abschreckungsmaßnahmen zum Beispiel im Baltikum dabei. Aber natürlich sind sie sehr irritiert, dass wir nicht über die 2% von der Wirtschaftskraft reden, sondern über 1%, 1,5% reden, dass wir deutlich längere Zeiträume planen. Und so entsteht ein sehr unglücklicher Eindruck, dass wir nicht so verlässlich sind. Mhm. Und das ist in der Tat auch für unser politisches Standing nicht sehr glücklich.
Aber wenn wir es mal zusammenfassen an dieser Stelle, kann man es denn so verbuchen, dass Macrons Aussage mit dem Hirntod was angestoßen hat? Also ein Prozess, wo man sich jetzt eben mit dem Zustand der NATO ganz gut auseinandersetzt?
Also ich denke, dass Macrons Äußerungen hilfreich waren, auch wenn ich sie etwas drastisch in der Formulierung fand. Aber sie waren hilfreich, weil sie die Debatte angestoßen haben und wir uns vor dieser Debatte nicht mehr wegducken können. Das heißt, die NATO muss anerkennen, dass es dieses Problem gibt. Und mit dem Vorschlag von Außenminister Maas, den man durchaus kritisch sehen kann, aber es ist zumindest ein Signal, wir nehmen dieses Problem auf, wir müssen das angehen, wir können uns nicht wegducken. Und das ist enorm wichtig, weil nämlich dahinter die noch viel größere politische Frage steht, wie wollen wir in 15 Jahren in Europa Verteidigung organisieren, wenn wir nicht wissen, wie verlässlich die transatlantischen Beziehungen, also die USA, sein werden, wenn wir nicht wissen, wie es mit der Türkei weitergeht und wenn wir ganz ehrlich gesagt auch nicht wissen, wie gut der europäische Zusammenhalt noch sein muss. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir in Zukunft die Verteidigung dessen, was wir in Europa politisch aufgebaut haben, wie wir das sichern wollen, wer führt, wie stellen wir die Fähigkeiten bereit und wie wollen wir das langfristig organisieren.
Also die Europafrage hängt da in der Tat nochmal dran und ist eine Zukunftsfrage. Claudia Major, NATO-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.